Deutschlandfunk Nova 100.
In unserer ersten Geschichte heute lernen wir Kurt kennen. Sein Stigma ist kaum zu übertreffen. Seit 30 Jahren gehört Kurt nicht mehr in die Gesellschaft, nicht mehr zur Gesellschaft. Und ich würde sogar sagen, das ist auch richtig und gut so. Denn Kurt sitzt im Knast wegen eines Raubüberfalls, der außer Kontrolle geraten ist.
Ich habe nichts mehr wahrgenommen. Ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Und habe nur noch gesehen, da kriegst du lebenslänglich, die Nummer ist gelaufen, was jetzt? So, und dann fängt man an, wie im Film, im Kino, rational zu denken und sagen so, okay, Zeugen darf es nicht geben. Was tun? Ja, und dann sagte mein Kumpel, ja, ich kann das nicht, ich habe noch nie eine Frau erschossen, ich kann das nicht, musst du machen. Ja, dann habe ich dann wie in Trance, habe ich dann das Magazin neu nachgeladen. Ja, bin dann hingegangen und hab der Frau dann, die vor mir knien war, habe ich der ein Loch im Kopf geschossen.
Kurt ist Mörder. Stefan Beuting hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, ihn in der JVA Geldern zu besuchen.
Lass das Handy im Auto und bring den Ausweis mit. Sonst kommst du hier nicht rein.
Herbstabend, kurz nach 6 und es ist schon dunkel. Die JVA Geldern. Überall flacher, düsterer Niederrhein und auf einmal dieses riesige Gebäude. Hohe Zäune mit Stacheldrahtrollen obendrauf und alles mit so einem warmen, gelben Flutlicht überzogen. Die JVA Geldern wirkt eher wie so ein Raumschiff. Und dann ist da noch diese große Mauer.
Wie hoch ist die? 6 Meter?
Oder 6 Meter, ne?
Ich habe nachgeguckt. 6 Meter hoch, 1000 Meter lang. Das Statement, wer hier hinter gesperrt wird, der muss ja gefährlich sein. Drinnen also die Stigmatisierten und hier draußen wir, die Normalen. Ariane Linzen, Gefängnispädagogin, und Heiner Frost, Journalist. Heiner macht zu diesem Zeitpunkt ein Buchprojekt mit Gefangenen.
Sie werden zusammen wieder raus.
Ja.
Dann reicht ein Schlüssel, wo Sie alle reinstecken.
Ja, das sollte ausreichen. Hast du irgendwie Schlüssel oder sonst was, den wir hier wegschließen?
Nein.
Machst du nicht mit, kann ja auch keiner kommen.
Achso, nein, das ist ein Aufnahmegerät. Kann nicht funken.
Ohne Heiner hätte ich wohl kaum eine Chance gehabt, hier reinzukommen. Ich hätte Kurt nicht kennengelernt und auf keinen Fall wäre es möglich gewesen, weiterzukommen als im Besucherbereich. Aufschließen, durchgehen, zuschließen. Aufschließen, durchgehen, zuschließen. Nach 6 Türen höre ich irgendwann auf, mir zu zählen. Und dann stehen wir auf einmal vor Kurz Zelle.
Hier rein?
Okay.
Danke.
Ja. Ich mache die Tür noch zu, wenn es ist, gehen wir mit Fabio, ja?
Ja, okay.
Okay, wir haben das andere Haus als oben. Okay.
Ja.
Alles klar, danke.
Hier ist ein anderes Haus als oben. Also oben dürfen die Zellentüren abends offen stehen für eine Zeit, hier unten nicht. Hier ist alles zu. Warum? Weil die anderen hier gefährlicher sind, weil Kurt gefährlicher ist. Während ich das noch denke und mich in der Zelle umsehe, nickt mir der Vollzugsbeamte noch kurz zu und schließt die Tür.
Hallo,
grüß dich. Willkommen.
Grüß dich.
Jetzt bist du auch mal eingeschlossen.
2 Meter mal 5 Meter und dieses Gefühl, dass da eine sehr kleine Zelle ist, in dem Moment, wo die Tür ins Schloss fällt, wird die noch ein bisschen kleiner. Und dann sitzen wir da, Kurt und ich.
Was hast du mit der Fernbedienung gemacht?
Ja, nur angemacht.
Nee, ich dachte hier mit dem...
eingewickelt, weil die dreckig wird durch den Staub.
Ach so.
Ja, und wenn du die immer abwischen tust, irgendwann sind die Zahlen alles weg. Ja, und deswegen klebe ich die mit Folie ein und die kann ich immer wechseln.
Einmal haben Kurt und ich uns vorher schon gesehen und ja gut, irgendwie muss er so ein Gespräch auch anfangen. Gar nichts dagegen einzuwenden, dass man über eine in Plastiktüte eingepackte Fernbedienung redet. Das sagt ja auch was über ihn, dass er eben total pfleglich mit seinen Dingen umgeht. Ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, auch über Klassikradio zu reden.
Ja, da gibt kein Gerede, kein Gesinge, da muss ich mich nicht auf Texte konzentrieren, sondern das ist einfach nur instrumental, klassische Musik.
Ja, Plastiktüte, klassische Musik, es könnte eigentlich ein ganz normales Gespräch sein. Wenn da nicht noch sowas wäre, in dieser kleinen Zelle, nämlich dieser große weiße Elefant, der steht für Kurts kriminelle Vergangenheit, für sein Stigma. Kurt ist Mörder. Er weiß, dass ich das von ihm denke und ich weiß, dass er weiß, dass ich das von ihm denke.
Wer denkt schon immer gerne oder redet über seine eigene Schuld? Weil so abgewichst ist keiner, dass man dann einfach mal so erzählt wie ein Kriminalroman oder wie ein Comic oder wie eine Geschichte, die man mal so im Laufe seines Lebens erzählt.
In diesem Moment ist dieser ganze Raum voller Beklemmung und ich frage mich, wo kommt das her? und ich mache mich auf die Suche und ich finde einen Essay von einem amerikanischen Soziologen.
Während der Fremde vor uns anwesend ist, kann es evident werden, dass er eine Eigenschaft besitzt, die ihn von anderen in der Personenkategorie, die für ihn zur Verfügung steht, unterscheidet. Und diese Eigenschaft kann von weniger wünschenswerter Art sein. Im Extrem handelt es sich um eine Person, die durch und durch schlecht ist. Oder gefährlich. Oder schwach. In unserer Vorstellung wird sie so von einer ganzen und gewöhnlichen Person zu einer befleckten, beeinträchtigten herabgemindert. Ein solches Attribut ist ein Stigma.
Geschrieben hat das der Soziologe Irving Goffman, 1963 schon. Ihn hat interessiert, was jetzt zwischen den Personen passiert, zwischen dem Normalen und dem mit Stigma. Er nennt das gemischten Kontakt. Als ob ich nicht Dinge gemacht hätte, die auch eben völlig daneben waren. Verbotenes, Peinliches, Verletzendes. Aber das spielt jetzt gerade keine Rolle. Denn im Verhältnis zu Kurt bin ich der Normale, weil er das mit dem Stigma ist. Ob wir jetzt weiter über Klassikmusik oder Fernbedienungen reden, das ist egal. Weil wir beide wissen, dass es früher oder später um sein Stigma gehen wird. Um Kurt, den Mörder. Ich brauche also gar nicht zu fragen. Kurt erzählt von selbst, wie das damals alles begann. Wie er als Jugendlicher ins Heim kommt und dann von dort ausbricht und wieder zurück muss. Wie er dann zwar einen ehrlichen Job hat, den aber wieder verliert und so öfter nachts unterwegs ist und wie er dann seine erste Straftat begeht.
Da lernt man dann eben unweigerlich, wenn man dann des Nachts unterwegs ist, dann eigentlich die falschen Leute kennen. Weil anständige Leute gehen arbeiten, die schlafen nachts.
Kurt bricht damals in Boutiquen ein, gerne in der Mittagspause, 20, 30 Mal. So ganz genau, wie oft das war, weiß er nicht mehr.
Ja, und dann eben auch nicht mit Gewalt oder sowas, sondern habe dann schon vorher geguckt, dass ich dann irgendwo ein Fensterchen auf hatte oder so einen Türstopper eingebaut habe oder so. Dann war schon ein bisschen so Finesse. Ne? Also das war so mein Ding. Und da habe ich mir dann so eben meinen Lebensunterhalt mitverdient und da kam ich mit zurecht.
Alkohol bedeutet ihm nichts. Wenn er nicht einbricht, macht er Sport, Fitness, Tennis. So feste Freunde oder eine dauerhafte Beziehung, die hat er nicht.
Eigentlich war es immer eine Leere. Ich bin wieder irgendwo alleine gesessen, wieder andere Leute, wieder neue Leute. Und dann von einem Ding zum anderen, ohne irgendwo was gefunden zu haben oder angekommen zu sein. Ich habe mir dann auch irgendwann mal gar keine Gedanken mehr darüber gemacht. Oder ich habe gedacht, das läuft immer so weiter.
Bis er auf einmal in Haft kommt. Jugendstrafanstalt Herford und beim nächsten Mal nach Bielefeld und dann nach Minden. Dort trifft Kurt einen alten Bekannten wieder aus Bielefeld.
Und er sagt, er geht in offenen Vollzug, haut aber ab. Er trifft mich dann draußen. Ja, ist ja alles klar. Ne?
Später draußen, Kurt hat eine Wohnung, steht der Kollege aus dem Knast tatsächlich vor der Tür, bittet um Unterschlupf.
Ja, und dann ging das Übel los, indem er dann anfing auf einmal, ja, müssen wir da hin und müssen wir da hin. Dann haben wir Zigeuner aufgesucht und da noch ein paar Leute aufgesucht und Zuhälter und allen möglichen Leute. Und die, ja, dann ging das los mit Waffen. Ja, und dann wollte er unbedingt Waffen. Und dann hat er Waffen gekauft. Ja, und dann fing der Bruder an, mit die Waffen rumzuspielen und putzen und das und das und das. Und dann ist er rausgefahren mit mir, hat dann die Waffen ausprobiert, rumgeballert und. Und dann sagt er zu mir dann mal so beiläufig, ja, sagt er, pass auf, wir machen jetzt mal einen Raubüberfall. Das geht auf die Schnelle und da hast du auch gleich viel, viel mehr Geld und alles andere vergessen wir mal. Ne? So, ja, ist doch gut, warum nicht, gucken wir mal. Wenn du sagst, da passiert nichts, ne, und wir müssen hier nichts machen und dient ja nur zur Abschreckung, sagt, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, passiert nichts.
Aber es passiert etwas. Bei dem Raub sterben zwei Männer und eine Frau. Die Zeitungen schreiben später von einer Exekution. Die beiden werden per Fahndungsfoto gesucht. Sie fliehen nach Frankreich und Spanien, werden dort von der Polizei gefasst, dann ausgeliefert, dann kommt es zur Anklage in Deutschland.
Urteil war klar, es gab auch nichts anderes. Es war einfach vorsätzlich, Raubmord, bewusst, gibt es gar nichts zu diskutieren. Und in meiner Trotzhaftigkeit habe ich mich dann tatsächlich vor Gericht hingestellt und habe das auch so gemeint und habe für mich Todesstrafe beantragt. Auch wenn es sie nicht gab, ne, aber ich habe die für mich beantragt, weil ich gesagt habe, ich sehe das nicht ein, ich kann da nichts mit anfangen, dass mich jetzt 30 Jahre im Knast ist, wofür, da könnte er mich gleich umbringen. Für mich ist das gleichgestellt mit einer Todesstrafe, nur eben auf Zeit, das ist für mich Folter, sonst ist das nichts.
Das Stigma Mörder, das taugt im Gefängnis nicht als Alleinstellungsmerkmal. Was Kurt aber dann macht, schon. Nach einiger Zeit trifft er im Gefängnis auf jemanden, der genauso frustriert ist wie er.
Sind jeden Tag in der Freistunde rumgelaufen. Ja, da war er gerade 34 Jahre alt. Ja, hatte schon 13 Jahre Knast hinter sich und hat sich gesagt, so, jetzt bin ich 34 und jetzt habe ich noch mal 25 vor mir, locker. Ja, sagt, dann kannst du dir vorstellen, mal wieder rauskommen, dann bin ich 59, bin ich 60, ist der Zug abgefahren. Sagt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, sagt, und wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir sieht es auch nicht besser aus. Ja, und da haben wir dann den Plan geschmiedet, auszubrechen.
Die zwei melden sich zeitgleich mit Zahnschmerzen beim Zahnarzt. Sie haben sich Pistolenattrappen gebaut. Damit überwältigen sie die Wachen und haben sich Geiseln genommen, um dann aus der Krankenstation und dem Gefängnis zu fliehen. Um zu drohen, übergießen sie zwei der Geiseln mit medizinischem Alkohol. Als die Polizei stürmt, wird Kurt durch einen Schuss ins Bein kampfunfähig gemacht. Vorher zündet er aber noch zwei Geiseln an. Sie überleben mit schweren Verbrennungen.
Das ist die größte Katastrophe.
"60 Minuten, 39 Sekunden." So lange erzählt Kurt von seinen Verbrechen. Jeder JVA-Beamte hier kennt Kurt und seine Biografie. Wenn ich nachfrage, wird's einsilbig. Ausbruch mit Geiselnahme, das ist hier im Knast schwer zu toppen. Für mich schwierig, das zu begreifen, dass der Kurt, der hier vor mir sitzt, das wirklich getan hat.
Also es ist irgendwie viel schöner, dich jetzt kennenzulernen als vor 30 Jahren, sage ich jetzt mal so, ne? Weil da,
ich habe auch mit dir nicht geredet.
Nee.
Nein.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nein.
Karl Schwers, der Leiter der Anstalt, sagt, es mache fast immer irgendwann Klick. Irgendwann. Bei dem einen nach den ersten Tagen, bei anderen nach Wochen oder Monaten. Bei Kurt passiert es irgendwann in den langen 6 Jahren, in denen er in Isolationshaft sitzt.
Ich habe wirklich geschwiegen. Ich habe jahrelang kein Wort gesagt.
Nicht zu den JVA-Beamten, nicht zum medizinischen Personal oder auch nicht zum Gutachter, der seinen Haftstatus überprüft.
Ich habe mich nie so wahrgenommen. Und jetzt auf einmal erkennst du, dass die alle Recht haben. Die haben gar keine andere Wahl, als dich wie ein Raubtier in eine Zelle zu sperren, weil die so eine Angst vor dir haben, berechtigte Angst vor dir haben, weil du für die unberechenbar bist. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich bin mein eigener Konflikt. Nicht die andere, nicht die Tür, dass sie zu ist, das Gitter, egal was da ist. Aber ich bin das Problem. Und solange ich das nicht mit mir selbst kläre, werde ich nie davon loskommen. Weil wie will man mit so einer Schuld leben? Wie willst du wirklich dann, wenn du dich wirklich als Mensch annimmst und erkennst, wo wir alle eigentlich ja von unserem Wesen her etwas Gutes tun wollen, wo wir gute Menschen sind, wir wollen Liebe, wir wollen Zuneigung, wir wollen Anerkennung, wir wollen Geborgenheit, wir wollen vernünftige soziale Umgänge pflegen. Und dann hast du auf einmal so eine Persönlichkeit entwickelt, was wirklich monsterhaft war. Das habe ich ja vorher nie wahrgenommen.
Kurt erzählt mir, in der Zeit, nachdem es bei ihm Klick gemacht hat, dass er sich dort 3-mal versucht hat, das Leben zu nehmen.
Ich habe es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer.
Gut, Kurt lebt. Aber wie? Irving Goffman würde sagen, als diskreditierte Person.
Ich werde mein Leben lang mit dieser Schuld leben. Und natürlich bin ich dadurch beschämt und peinlich berührt.
Wenn es eine Halbwertszeit für Stigma gibt, wie lange ist die? Schwer zu sagen. Im Strafgesetzbuch steht, Mord verjährt nicht. Im übertragenen Sinne scheint das hier, wenn man sich Kurt anguckt, zu stimmen.
Ich habe mein Leben lang habe ich mich eben in dieser Rolle gefühlt und gelebt. Ich habe keine anderen Werte gehabt. Und auf einmal soll ich die von heute auf morgen aufgeben. Dann versucht man verzweifelt in der Vergangenheit irgendwas zu suchen an Persönlichkeit, was nicht abzuurteilen oder zu verurteilen, wo man was Gutes an sich findet, an dem man sich klammern kann. Und da finden sie nichts.
Alles, was Kurt hatte, war seine kriminelle Identität. Für ihn waren Einbrüche am Anfang wie so statusträchtige Abenteuer. Und das ist jetzt vorbei.
Ja, ich sag ja, und dann fängt man an mit Literatur.
Kurt erzählt mir, dass er angefangen hat mit Abenteuerromanen. Dann Sachen wie Kishon, Kant. Irgendwann ist er bei 300 Seiten am Tag. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Kurt schätzt, dass er in 20 Jahren ca. 6.500 Bücher gelesen hat.
Weil ich den Tag zur Nacht gemacht habe.
Look into the sun as a new day's rise.
Heute leitet Kurt die Anstaltsbibliothek. Er katalogisiert, bestellt, fährt mit einem Bücherwagen zu den Zellen, regt sich über Häftlinge auf, die ihre Leihfrist überschreiten. Als wir in der Bibliothek sitzen, reden, da kommt wieder so ein Moment, wo dieses Stigma total deutlich durchscheint. Wenn du nämlich versuchst, dir vorzustellen, wie ein Raubmörder eine Bibliothek leitet und Immanuel Kant rauf und runter zitiert. Insgesamt 4-mal sehen Kurt und ich uns. Bei jedem Treffen, habe ich das Gefühl, gibt es ein bisschen weniger dieser peinlichen Rücksichtnahme-Momente. Akzeptieren, was er gemacht hat, ja, und trotzdem reden und im Hier und Jetzt sein. Was sich für mich nach Fortschritt anfühlt, ändert für Kurt wenig.
Ab 2026 bestimmt das ein Sachverständigengutachter. Und der sagt dann, ist gefährlich oder ist nicht gefährlich, können wir entlassen oder können wir nicht entlassen.
Was würdest du dir wünschen?
Ich kann das gar nicht sagen. Kann ich ehrlich nicht, weil ich sitze doch hier nur erstmal im geschlossenen Verzug. Ich kenne doch seit 33 Jahren die Welt nicht mehr draußen.
Kriminelle Vergangenheit ist das eine. Aber vielleicht besteht das wahre Stigma darin, dass du nach 3 Jahrzehnten merkst, dass die Welt da draußen sich derart weitergedreht hat, dass du zwar rausgehen kannst, aber nie mehr die Chance bekommst, in irgendeiner Begegnung der Normale zu sein. Laut Gesetz ist das Ziel des Strafvollzugs die Resozialisierung. Aber das ist im Fall von Kurt und vielen anderen, die hier lange sitzen, völlig aus dem Auge geraten.
Und außerdem die Welt, die ich vorkam, von der habe ich mich verabschiedet. Die existiert doch gar nicht mehr. Ich habe doch nie einen Bezug zu dieser Welt draußen gehabt. Und alles, was ich mir dadurch vorstelle, ob jetzt durch Fernsehen, virtuell, ja, wie auch immer, das ist illusorisches Wunschdenken, mit der Realität zu tun. Ich muss die erst mal lernen, erleben.
Stigma, Mörder. Stefan Beuting hat Kurt für die 100 getroffen, der schon über 30 Jahre seines Lebens im Knast verbracht hat.
Deutschlandfunk Nova. 100.